InfektioPod, ein Podcast über Infektionskrankheiten.
Willkommen zur 97. Folge InfektioPod, dem Podcast über Infektiologie, bei dem wir regelmäßig zu dritt oder mit Gästen über Krankheiten und Forschung aus der Infektiologie sprechen. Wir sind alle drei klinisch tätige InfektiologInnen aus Hamburg. Wir, das sind Elena Terhalle, Till Koch und ich, Annette Hennigs. Wir werden unterstützt vom DZIF, dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns immer gerne an info@infektiopod.de oder an @infektsupport in den sozialen Netzwerken. Und falls ihr uns besonders unterstützen wollt, lasst uns doch eine Bewertung bei Spotify, Apple Music oder so da. Das hilft uns immer sehr. Genau, und heute haben wir nämlich mal wieder zwei Gäste, da freuen wir uns sehr. Es geht nämlich um das Thema Fever of Unknown Origin bei Neutropenie, also bei neutropenen Patienten. Das sind ja in der Regel onkologische PatientInnen. Und wir haben zwei Gäste aus Köln, das ist einmal Sibylle Mellinghoff und Yannick Stemmler. Und wir freuen uns total, dass ihr dabei seid. Und genau, vielleicht stellt ihr euch einmal vor.
Ja, schön hier zu sein. Ich bin Sibylle Mellinghoff, genau. Ich bin Fachärztin für Innere Medizin und arbeite seit 2016 an der Klinik 1 für Innere Medizin in Köln. Das ist die Klinik für Hämato-Onkologie und Infektiologie. Das gehört bei uns zusammen. Und habe ja viele Jahre schon auf der hämatologischen Normalstation gearbeitet, lange auch auf der Intensivstation und dementsprechend viele PatientInnen mit genau dem Krankheitsbild schon behandelt. Ich leite seit dem vergangenen Jahr eine Nachwuchsgruppe zur Infektionsimmunologie bei Immundefizienz, die vom DZIF und der Else-Krüner-Stiftung gefördert wird. Und ja, bin total gespannt auf den Austausch heute hier.
Super, herzlich willkommen.
Ja, ich bin Yannick Stemmler, auch wie Sibylle arbeite ich in der Klinik für Hämato-Onkologie und Infektiologie seit 2019 erst. Und ja, ebenso wie Sie, habe ich auch lange auf der hämatologischen Normalstation gearbeitet, auf der infektiologischen Station, Intensivstation, Notfallaufnahme. Das ganze Programm. In der Zeit habe ich auch als Clinician Scientist vor allem klinische Studien mitentwickelt in dem Bereich Infektionen bei hämatologischen Patienten. Leite stellvertretend das Studienzentrum für Infektiologie, eines unserer beiden, die wir haben, und den Schwerpunkt für invasive Mykosen. Das ist auch ja so mein klinischer Schwerpunkt und ich entwickle den unseren Therapie oder unseren Algorithmus für die febrile Neutropenie bei uns am Standort mit. Und deswegen freue ich mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, wir freuen uns wirklich auch aus dem Grund besonders, weil es doch auch viele Hörerinnen und Hörer sich gemeldet haben und genau diesen Wunsch nach Inhalt sozusagen geäußert haben. Und deswegen freue ich mich auch auf das Thema.
Genau, und was ihr ein bisschen verschwiegen habt, ist, dass ihr ja wirklich echte Experten seid, weil ihr habt ja sogar auch die Leitlinien, die Empfehlungen mitgeschrieben, ne? Also sozusagen das Update der Guideline, der Diagnose und empirisches Treatment, Behandlung von Fever of Unknown Origin in Neutropenic Patients. Das ist ja im publiziert worden und auch noch die sozusagen die deutsche Version der Onkopedia, ne? Also wir haben es ja hier wirklich mit der, der Experten zu tun. Das ist natürlich richtig toll, weil ich also als Infektiologe finde es immer, das sind immer so schwer, finde ich, greifbare Infektionen und Patienten. Ne? Also das ist also schon ein besonderes Patientenkollektiv, die natürlich sehr schwer krank sind. Und also das finde ich immer ganz spannend. Insofern total cool, dass ihr hier seid. Und vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen einleitend erzählen, was ist denn überhaupt FUO? Was ist Neutropenie? Wie definiert sich das? Sind alle Patienten, die Fieber in der Neutropenie haben, irgendwie gleich krank und gefährdet? Oder wie kann man das so ein bisschen eingrenzen, so mal als
Genau, und vielleicht Start- auch mit den Schlüssel. Vielleicht auch noch mal ein bisschen mit den Begriffen aufräumen, weil FUO ist ja auch sozusagen abseits von Neutropenie innerhalb der Infektiologie ein eigener Begriff, also Fever of Unknown Origin. Es gibt es ja auch ohne Neutropenie, vielleicht grenzen wir das zu Beginn noch mal so ein bisschen gegeneinander ab.
Genau, ihr habt es ja schon jetzt einleitend gesagt, FUO ist erstmal Fever of Unknown Origin und letztlich ist es Fieber, bei dem man die Infektionsquelle noch nicht kennt. Jetzt ist natürlich bei PatientInnen, die immunsupprimiert sind, das eine besondere Situation, weil die einfach viel anfälliger für schwere Infektionen und schwere Verläufe auch sind und einfach andere Voraussetzungen als gesunde oder nicht so schwer vorerkrankte PatientInnen mitbringen. Auch da muss man natürlich den Grad der Immunsuppression unterscheiden. Da kommen wir aber, glaube ich, gleich nochmal drauf zu sprechen. Grundsätzlich würden wir jetzt ja heute vor allem über das FUO bei den Immunsupprimierten, nämlich bei den neutropenen PatientInnen sprechen. Neutropenie ist letztlich erstmal, wenn die Neutrophilen unter 500 sind und dann Fieber entweder einmalig über 38,3 gemessen oder einmal 38 und dann nach einer Stunde nachgemessen nochmal über 38. Vor allem eben, wenn die Neutrophilen, wie gesagt, unter 500 sind, und dann würde man noch weiter in gewisse Risikogruppen unterscheiden. Janik, willst du da an der Stelle weitermachen vielleicht?
Wir unterscheiden das historisch in Standard Risk und High Risk, machen das vor allem abhängig von der Dauer der Neutropenie. Da ist der Cut-off so 7 Tage. Das ist relativ arbitrary festgelegt. Da gibt es jetzt keine Untersuchung, die gesagt hat, okay, ab 7 Tage Neutropeniedauer hat man ein immanent oder so und so viel erhöhtes Risiko, eine schwere Infektion zu entwickeln. Aber das ist so das, worauf man sich einigen kann. Und das ist so der Cut-off. Und da an dieser Dauer sieht man schon, Patienten mit soliden Tumoren, die eine Standard-Chemo- oder auch Immuntherapie bekommen, die haben meistens eine kürzere Neutropeniedauer und die erhalten meistens ja auch eine Prophylaxe oder eine Therapie, um die Neutropeniedauer zu verkürzen mit GCSF. Das ist ja relativer Standard bei soliden Tumoren, wohingegen hämatologische Patienten, also solche mit Lymphomen oder akuten Leukämien insbesondere oder eben auch Malignomen, die das Knochenmark infiltrieren, oft längere Neutropeniedauern haben und dann eben vor allem in dieses Hochrisikokollektiv reinfallen. Genau, also da sind wir bei den 7 Tagen und das ist schon die erste Risikostratifizierung, die man da so vornehmen kann. Zusätzlich gibt es weitere Risikoscores, die man anwenden kann bei solchen Patienten, die dann eben eine Fibrinoneutropenie bekommen.
Genau, und ich habe auch schon von verschiedenen Scoring-Systemen gehört, dem MASC-Score zum Beispiel. Welche Scoring-Systeme gibt es denn, Sibylle? Und sind die alle für ambulante oder stationäre Patientinnen oder für wen sind die eigentlich?
Genau, also der MASC-Score ist sicherlich der bekannteste. Das ist letztlich ein Score, der einen darüber entscheiden lässt, ob man einen Patient ambulant behandeln kann. Und man muss vielleicht dazu sagen, dass das eher in den Ausnahmen oder in Ausnahme gemacht wird, weil Fieber und Neutropenie ist primär erstmal wirklich als Notfall zu werten. Also so bitte mir das jedenfalls als infektiologischer Notfall. Da gibt's ja, also da zählen wir den MASC-Score, beziehungsweise da den MASC-Score würden wir nehmen, um zu diskriminieren, ob wir einen Patienten ambulant überhaupt behandeln können. Und letztlich zählt dazu, wie schwer die Symptome sind, ob Vorerkrankungen vorhanden sind, wie der Blutdruck ist, wie der Hydratations- oder der Flüssigkeitshaushalt ist, aber natürlich auch, welche Erkrankung eigentlich vorliegt und vor allem, das hatte Janika eben auch schon gesagt, wie lange die Neutropenie denn anhält oder erwartetermaßen anhält. Und anhand dieses Scores, ohne jetzt die ganzen Details zu sagen, würde man dann eben abschätzen, ob es eine Option gibt, den Patienten ambulant zu behandeln. Aber wie ich initial schon gesagt hatte, dass ja nur ein kleines Kollektiv ist, kommt da überhaupt in Frage. Die meisten PatientInnen würden wir tatsächlich stationär aufnehmen, muss man schon ganz klar sagen.
Genau. Ich würde es vielleicht so sagen, man braucht eigentlich einen sehr guten Grund, um die Person ambulant zu lassen. Und da kann sozusagen dieser Score ein Argumentationshilfe sein. Vielleicht sagt man noch dazu, wir müssen nicht alle Punkte durchgehen, aber dass mehr Punkte entspricht sozusagen weniger Krankheit. Oder anders gesagt, ab einem Score von 22 sagt man, das ist ein Niedrigrisiko-Patientin-Patient.
Genau, richtig.
Und die kann man ambulant lassen.
Genau, und trotzdem zählt, glaube ich, am Ende schon die klinische Einschätzung, das ist eher
absolut.
So, genau wie du sagst, ne? Also letztlich, wenn man irgendwie das Bauchgefühl einen nicht sowieso dazu verleiht, also ne, dazu erwägen lässt, den Patienten aufzunehmen, dann kann man sich den Score vielleicht mal angucken, aber das ist, genau, ist eher die Seltenheit letztlich. Und ansonsten, gut, die Neutropenie-Dauer ist jetzt kein Score per se, aber das ist halt schon der Cut-off, den wir für uns sehen. Und dann gibt's ansonsten noch eben Faktoren, die schon für uns auch in die Risikostratifizierung so reinzählen. Das sind Alter, Allgemeinzustand, Komorbiditäten, Therapieverlauf. Da muss man insgesamt sagen, das ist auch immer wieder in klinischen Studien ausgewertet worden. Es gibt nur wenige Risikofaktoren, die sich so in jeder Studie so wiederholt haben. Deshalb ist es letztlich ein Sammelsurium und ja, die klinische Einschätzung des Patienten letztlich, wie man weiter vorgeht dann auch.
Ist für euch die Stärke der Neutropenie eigentlich auch relevant? Also es könnte ja auch jemand, sagen wir mal, 0,2 mal 10 hoch 9 Neutrophile pro Liter haben oder jetzt wirklich fast gar nicht messbar?
Ja, schon, muss man schon sagen. Also so Patienten mit akuten Leukämien, die wirklich Langzeit quasi gar keine Neutrophilen haben, die gelten doch nochmal als eher gefährdet als solche, die vielleicht irgendwie doch so 400-500 Neutrophile haben, vielleicht solche, die sich nach einer Stammzelltransplantation nicht so gut erholt haben oder irgendeine andere Hämatotoxizität haben. Das sieht man ja dann doch ab und zu mal. Aber die sind sicherlich nicht so sehr gefährdet wie jetzt die wirklich durch eine Chemotherapie ganz, ganz tief in Aplasie sind.
Ja. Gibt es eigentlich also gibt es wahrscheinlich ja schon so Zahlen, so wie viele Patienten in Neutropenie denn tatsächlich so eine Episode nach febrilen Neutropenie entwickeln? Also sind das die Mehrzahl oder eher die Minderheit?
Es ist cool, dass du fragst, Annette, weil die febrile Neutropenie, also wir sind im Infektsupport, aber eigentlich ist es ja gar nicht erstmal ein infektiologisches Krankheitsbild. Ne? Ja. Also wir werten es so, weil doch die Infektionen das Schwerwiegendste sind, was da auftreten. Aber erstens, so viele Patienten, also viel, über 90% der Patienten unter einer tumorwirksamen Therapie entwickeln eine Neutropenie. Und von denen entwickeln, das ist sehr unterschiedlich in Studien, aber entwickeln bei weitem nicht alle eine febrile Neutropenie. Wenn, dann ist das meistens zu Beginn der Tumortherapie, also im ersten Zyklus Chemo oder Immuntherapie der Fall. Und bei denen, die eine febrile Neutropenie entwickeln, hat man ja oft auch gar keinen Erregernachweis. Deswegen sage ich das mit dem infektiologischen Krankheitsbild. Ne? Also man behandelt auch viel empirisch. Also ich glaube, deutlich weniger als die Hälfte der Patienten haben dann wirklich einen Erregernachweis, den man gezielt behandeln kann. Also das stratifiziert sich dann schon noch so. Andererseits muss man sagen, dass die Mortalität bei einer febrilen Neutropenie mit einem Erregernachweis halt extrem hoch ist. Also deutlich, deutlich über 50%. Ne? Wenn die eine Blutstrominfektion haben, da gehen schon viele in die Sepsis und sterben dann. Aber das betrifft dann wirklich eher die hämatologischen Patienten.
Total. Ja, ich finde es so wichtig, auch sich immer ins Gedächtnis zu rufen, dass natürlich Infektionen das sind, wovor wir uns fürchten. Und deswegen ist ja auch so eine empirische Therapie auch ohne Erregernachweis absolut gerechtfertigt. Trotzdem gehen wir nicht davon aus, dass alle Leute, die eine febrile Neutropenie haben, auch ein Infektionsproblem haben, ne? Weil eben Dinge wie zum Beispiel die Chemotherapie auch oder andere Medikamente, die genommen werden können, unter Umständen auch Fieber erklären würden. Ja, und insbesondere ja nicht bei allen Patienten auch eine bakterielle Infektion vorliegt. Ja. Aber bei vielen kriegen wir es eben nicht raus, ne?
Ja, genau. Und bis zum Beweis des Gegenteils muss man es halt so behandeln.
Ja. Und wie sind denn jetzt so eure diagnostischen Überlegungen oder diagnostischen Schritte, wenn ihr jetzt einen habt, jetzt sagen wir mal jemand, ich bin jetzt keine Onkologin, aber jetzt jemand mit einer hämatologischen Erkrankung, irgendwie Hochrisiko-Neutropenie-Konstellation und der kriegt jetzt irgendwie Fieber. Was geht euch so da durch den Kopf? Was würdet ihr an diagnostischen Maßnahmen ergreifen? Wie schnell muss man sein?
Wie schnell sein? Das ist schon mal ein gutes Stichwort, weil man muss auf jeden Fall sich den Patienten schnell angucken. Also ich meine, es gibt jetzt ja vielleicht so in der Klinik oder als Klinikerin, als aus der Uniklinik sprechen, zwei Szenarien. Entweder stellt sich in der Notaufnahme vor oder halt auf Station. Klar, ich meine, für den Niedergelassenen ist es nochmal eine andere Situation, wenn er sich dann vorstellt oder eine Ambulanz. Aber grundsätzlich gilt schon, dass man das ernst nehmen muss und sich wirklich, sagen wir mal, eigentlich so innerhalb der ersten Stunde den Patienten auch angucken sollte, wenn der sich meldet. Und dann zählen natürlich vor allem mal die Vitalparameter, weil ja, den Patienten kann es schon wirklich extrem schlecht gehen. Und dann zählt aber natürlich auch das klinische Bild, körperliche Untersuchung, weil letztlich will man ja schnell ausschließen, dass es eine behebbare Ursache, sage ich mal, gibt oder einen Infektfokus, den man auch irgendwie angehen muss, sage ich mal. Und deshalb ist Zeit auf jeden Fall wichtig. Und dann, wie gesagt, Vitalparameter und wirklich eine ausführliche klinische Untersuchung ist schon sehr entscheidend bei den PatientInnen.
Ja, die Patienten haben ja dann doch auch mal besondere Komplikationen, wie zum Beispiel eine ausgeprägte Mukositis als potenziellen Infektfokus. Und das muss man natürlich im Kopf behalten.
Ja, und also Mukositis, die Entzündung sämtlicher Schleimhäute, ne? Also sowohl von Mund, aber auch intestinal, also im Darmbereich, die unter Umständen sehr schmerzhaft ist, ne?
Absolut.
Ja, und dann haben wir als Standarddiagnostik natürlich mindestens zwei Paar Blutkulturen, mit denen wir eigentlich starten, vor einleitender empirischen Therapie, eine laborchemische Untersuchung, so was eben so üblich ist, CRP, Procalcitonin, wenn man sich nicht, wenn man das möchte. Und ja, ansonsten empfehlen wir oder versuchen wir das auch ein bisschen im Sinne von einem diagnostischen Stewardship, weitere diagnostische Maßnahmen eher auch klinisch gesteuert zu machen, also da, wo der Fokus ist. Es gibt Kliniken, die sehr großzügig dann zum Beispiel bei Patienten mit Schleimhautentzündung orale Abstriche machen, die Urinkultur verschicken, obwohl der Patient jetzt keine Symptome hat. Das würden wir jetzt grundsätzlich nicht empfehlen. Und auch weitere Untersuchungen, wie zum Beispiel Bildgebung, eher nur nach klinischem Fokus, wobei das doch nicht so selten bei Patienten ist. Und da würde man auch großzügig, wenn jetzt bei einem Patienten, der vielleicht auch nur ein bisschen Husten hat oder so ein bisschen Atemnot, aber eine gute Sättigung, wenn der Langzeitneutropen ist, würde man doch eher großzügig eine Bildgebung machen und dann auch nicht mit dem Röntgenthorax beginnen, sondern mindestens mal mit einem Low-Dose-CT-Thorax, da das eben die typischen Patienten sind für atypische Pneumonien. Ebenso wäre es bei Patienten, die abdominelle Symptome haben, also insbesondere zum Beispiel Diarrhöen bei einer intestinalen Mukositis oder eben abdominelle Schmerzen, geht man auch schon eher großzügig dann an eine CT-Abdomen ran.
Ja, das finde ich ist ein super, super Take-Home-Message eigentlich. Ich kenne das aus der Infektiologie so ein bisschen oder erinnert mich das einfach an die HIV-AIDS-PatientInnen. Bei denen ist es auch so, dass man aggressiv Diagnostik macht, ne? Weil das sind einfach Leute, die auch am hohen Risiko sind, Infektionsprobleme zu bekommen und daran auch zu versterben. Und deswegen, genau wie du gesagt hast, da macht man nicht, überlegt man nicht lange rum, mache ich jetzt einen Röntgen-Thorax, sondern macht man eher tendenziell das CT, vielleicht macht eher rascher auch eine BAL, also eine bronchoalveoläre Lavage über eine Lungenspiegelung und so weiter, ne?
Vielleicht kann ich da, also zwei Punkte. Einmal sollten wir vielleicht gleich einmal noch zur klinischen Untersuchung nochmal zurückgehen, aber was, wenn ich das direkt mit dem CT-Röntgen einmal ergänzen darf, die Diskussion hat man ja schon immer wieder und da ist eigentlich bei uns schon so ein bisschen die, sag ich mal, der Punkt, dass man ums CT-Thorax in der Situation kaum herumkommt, weil ich meine, wenn du beim Röntgen-Thorax nichts siehst, dann kann es immer noch eine atypische Pneumonie sein. Und ne, also selbst wenn man nichts im Röntgen sieht, würde man am Ende das CT nachschieben. Und die Low-Dose-CTs heutzutage haben ja zum Glück nicht mehr so eine hohe Strahlenbelastung, sodass wir bei einem Patienten mit Neutropenie eigentlich immer, bis auf ganz wenige Ausnahmen, einen CT-Thorax-Low-Dose wirklich auch empfehlen würden. Also das Röntgen kommt bei uns da eigentlich kaum noch zum Einsatz. Ja. Klar, außer ich vermute jetzt einen Pneu, aber das ist ja bei Fieber-Neutropenie häufig nicht unbedingt der Fall, ne? Vielleicht nochmal einmal zur klinischen Untersuchung auch wirklich zurück, ne? Mukositis hatten wir ja schon angesprochen. Tatsächlich finde ich es aber auch immer total wichtig, wirklich den Patienten auch einmal von Kopf bis Fuß sich insofern anzugucken, als dass man sich die Haut anguckt, weil die manchmal auch irgendwelche atypischen Hautläsionen haben können, die man darf halt nicht vergessen, die können in der Regel keine größeren Abszesse bilden, weil die halt ja einfach keine Zellen haben, die da wirklich einwandern können. So dass man auch da, sag ich mal, Hautrötungen, die man bei anderen nicht so ernst nehmen würde, schon auch ernst nehmen sollte. Im Zweifel sich dann auch nochmal einen Tag später angucken sollte. Und man muss einfach insgesamt ein bisschen aufmerksamer in der klinischen Untersuchung sein. Das sollte man vielleicht auch nochmal mitnehmen.
Ja, das finde ich total wichtig. Ehrlicherweise auch da finde ich diese Relation zu den HIV-Patienten finde ich ganz interessant, weil das ist tatsächlich auch so, die muss man wirklich einmal komplett angucken, ne? Also auch genital, anal, ist da irgendwas, was irgendwie infiziert aussieht oder so, oder vielleicht jetzt auch ein großer Herpes oder so, den man dann irgendwie vielleicht nicht sieht, wenn man die Patienten nicht einmal komplett entkleidet. Also das finde ich total wichtig, dass ihr da jetzt so einen Fokus auch nochmal bei uns so also zur Fortbildung drauf liegt. Was ich auch super fand, ist wirklich dieses Diagnostic Stewardship, ne, was Yannick angesprochen hat. Also immer dieses Samplen, da stellen sich bei mir immer die Nackenhaare auf. Man sampelt irgendwie alles durch, streicht alles ab, Urinkulturen, irgendwie weiß ich nicht was, produziert einen Wust an Unsinnsbefunden. Also das finde ich auch total gut, dass man da wirklich dann symptomorientiert vorgeht und wirklich also Blutkulturen immer und den Rest wirklich nur, wenn es Sinn macht. Ne,
Vielleicht ergänzend auch noch einmal, wir haben ja häufig wirklich auch zentrale Katheter, weil zumindest die HochrisikopatientInnen, die bei denen man erwartet, dass sie über 7 Tage Neutropenie sind, das sind ja meistens, sage ich mal, jemand nach einer Autolungentransplantation oder ne, die akuten Leukämien, die ja ihre Chemotherapie auch über die zentralen Zugänge bekommen und für die ganzen Blutabnahmen häufig, also aus verschiedenen Gründen, die zentralen Zugänge haben und dass man sich die immer auch nochmal gut mit anguckt und auch darüber wirklich die Blutkulturen mit abnimmt, sollte man sich vielleicht auch bemerken. Also es ist bestimmt den meisten schon mal passiert, dass man doch irgendwie beim Patienten, der dann über die Notaufnahme kommt, vielleicht im ersten Moment noch nicht dran gedacht hat, dass man ihn auch fragt, ob er einen Port hat oder so. Ne? Also das sind auch Sachen, die man im Hinterkopf behalten sollte.
Sehr gut. Okay, also jetzt haben wir uns den Patienten irgendwie gut angeguckt, finden irgendwie erstmal nichts. Und was machen wir denn jetzt therapeutisch mit denen? Also was für Erreger sollte man denken, so in der empirischen Therapie? Gibt es irgendwelche Konstellationen, wo man breiter behandeln würde, schmaler, mehr, andere Medikamente? Was sind da so die, also nicht nur eure Überlegungen, aber ja auch so die Leitlinienempfehlungen, die es auch gibt? Ja. Also wie geht ihr da vor?
Grundsätzlich verdienen diese Patienten zunächst mal eine weiter empirische antibiotische Therapie mit einem pseudomonas-wirksamen Antibiotikum. Was man vielleicht vorab noch dazu sagen kann, gerade bei den hämatologischen Patienten, die haben ja eigentlich schon eine ordentliche Reihe an Antiinfektiva prophylaktisch mit an Bord, gerade die stationär behandelt wurden, gerade nach einer intensiven Chemotherapie sind. Die haben ja Medikamente wie Cotrimoxazol als PCP-Prophylaxe, Valacyclovir oder Acyclovir als antivirale Prophylaxe und die, zumindest die wirklich hochrisiko-neutropenisch sind, über mehr als 7 Tage, nicht selten auch ein Azol als Pilzprophylaxe. Von der antibakteriellen Prophylaxe ist man so ein bisschen weggekommen an vielen Zentren, aber das gibt es schon noch, dass sie auch ein Fluorchinolon als Prophylaxe erhalten. Das gerät jetzt so ein bisschen aus der Mode, muss man sagen. Aber das würde natürlich auch die Therapie beeinflussen. Ein Patient, der schon Fluorchinolon als Prophylaxe hat und darunter eine febrile Neutropenie entwickelt, da ist dieses Medikament schon mal raus. Und das wären aber auch sowieso nicht die Patienten, die man jetzt ambulant oral behandeln würde. Das hatten wir ja schon eingangs gesagt. Also die Patienten, die jetzt einen niedrigen MASC-Score hätten, die vielleicht sowieso schon stationär in Behandlung sind und die wir generell als klinisch so einschätzen, als ob die eine Infektion ausbrüten, erhalten ein Pseudomonas wirksames Antibiotikum. Das ist zentrumsweit unterschiedlich, was man da gibt, also Piperacillin, Tazobactam. Manche Zentren geben auch upfront ein Carbapenem, also meistens Meropenem, oder Cefepime ist da noch mit im Rennen. Das wären so die üblichen Medikamente. Genau, und das sollten die Patienten möglichst...
Diskutieren wir diese Auswahl auch einmal ganz kurz, weil da so zumindest auch so Antibiotika-Sicht ist ja durchaus ein Unterschied, ne? Weil Piperacillin, Tazobactam ist jetzt eigentlich von den genannten Substanzen das, was ich eigentlich zur Initialbehandlung ja auch aus ABS-Sicht am besten finde, aber auch aus der Sicht, dass das Cefepim ja sehr schlecht im gram-positiven Bereich wirkt und dass Piperacillin ja sehr gut Dinge wie zum Beispiel auch Efecalis mit abdeckt. Und das ist ja doch auch ein relevantes Pathogen, genauso wie Staph aureus, also MSSA. Und das wird ja alles beides vom Cefepim nicht so gut erwischt eigentlich. Also da braucht man dann, wenn man wirklich breit empirisch abdecken will, eventuell auch noch einen Kombinationspartner oder muss sich halt bewusst sein, dass man vor allem damit eben gram-negativ plus inklusive Pseudomonas abdeckt, ne?
Ja, total, auf jeden Fall. Also bei unserem Haus ist auf jeden Fall auch Piptaz der Standard oder Piperacillin, Tazobactam. Genau, aus dem Grund, weil die ja auch durchaus gram-positive Erreger haben können, die Infektion auslösen. Es ist ja schon grundsätzlich so, dass vor allem wir einen endogenen Fokus bei den PatientInnen primär, also häufig vermuten, sagen wir mal, durch die Mukositis, die ja initial auch schon genannt wurde, und in der ganzen, ich sag mal, Mundschleimhautflora gibt's ja eben auch viele Gram-Positive, die da dann eine Rolle spielen können. Deshalb, genau, ist das bei uns am Haus so Standard, plus eben die Pseudomonas-Wirksamkeit, die Yannick erwähnt hatte. Deshalb, genau, ist unsere Guideline da relativ klar. Aber ja, trotzdem kann man natürlich auch andersrum argumentieren, dass man eben anders anfängt und dann, je nachdem, was in den Blutkulturen innerhalb der ersten 24 Stunden ja im Zweifel rauskommt, das auch nochmal anpasst. Klar, ich meine, im Zweifel muss man auch dann mit Vancomycin noch zusätzlich behandeln. Das hängt dann ein bisschen davon ab, auch was in den Blutkulturen rauskommt, ne?
Ja, und eine Kombinationstherapie, wie du schon gesagt hast, Till, würde man am ehesten erwägen, wenn man jetzt Cefepime gibt. Es gibt immer so die Frage bei Patienten, die mit irgendwelchen multiresistenten Erregern besiedelt sind, zumindest wenn man es weiß, ob man da dann die direkt empirisch mitbehandelt, weil die ja potenziell dann auch das auslösende Pathogen sein könnten. Das ist bei MRSA-Kolonisierung so empfohlen. Allerdings sehen wir das ja zum Glück immer seltener, zumindest bei unseren hämatologischen Patienten. Aber beispielsweise VAE-Besiedlung ist ja jetzt wirklich auch nicht selten. Das ist definitiv nicht empfohlen, da Linezolid oder sowas empirisch mit reinzunehmen.
Ja, das ist wichtig, genau. Das zu sagen, genau.
Und vielleicht, wenn ich das zu den Carbapenemen noch sagen kann, so die empirische Erstlinientherapie mit so einem Carbapenem, es gibt Zentren, die machen das sowieso so standardmäßig, würde man aber auch empfehlen, wenn die Patienten jetzt einen abdominellen Fokus haben oder eben eine bekannte 3-mg Besiedlung. Teilweise ist das in den Leitlinien schon auch so ausgewirkt, allerdings eher nicht basierend auf Evidenz, wenn die Patienten halt instabil sind, was auch immer das genau heißt. Aber Patient, der auf Intensiv geht mit einer Sepsis, da kann man das, glaube ich, dann schon auch vertreten, das empirisch so zu machen.
Ja, auf jeden Fall, da würde ich auch mitgehen. Also sozusagen empirisch bei Patienten, die septisch sind, ein Carbapenem zu geben, ist, glaube ich, nicht verkehrt.
Ja, ja. Klar, nur trotzdem, ich glaube, initial mit Meropenem als empirische Therapie reingehen, da sind wir schon insgesamt wirklich zurückhaltend, weil dass die Resistenzlage im Zweifel auch nicht unbedingt verbessert und man mit Piptazia grundsätzlich auch erstmal gut fährt. Da haben wir einfach gute Erfahrungen auch mit, ne?
Ja, das ist, glaube ich, wichtig, diese Unterscheidung nochmal zwischen Sepsis und Nicht-Sepsis.
Ja, und ich glaube, es kommt natürlich auch total auf das lokale Resistenzspektrum an, ne? Was für Erreger man erwartet. Also ich weiß, dass wir am UKE historisch immer so ein bisschen Probleme hatten mit Piptaz und den E. coli. Also da hatten wir immer höhere Resistenzraten als eigentlich überall anders. Deswegen sind wir so ein Carbapenem Haus, leider. Aber Ja, also ich glaube, das muss man einmal, also ich meine, wenn man so eine Hämato-Onkologie hat, ist man ja in der Regel groß genug als Haus, um auch lokale Statistiken zu haben, um zu sehen, mit was hat man es denn zu tun, dass man dann eben auch eine gute empirische Therapie dann auch auswählt für diese Patienten. Ne? Also wenn man da einfach eigentlich eine gute Resistenzlage hat für Piptaz, finde ich das auch super, weil das hat halt wirklich irgendwie Enterokokken, gut Staph aureus, geht gut ins Gewebe und so, ist eigentlich echt ein super Medikament.
Muss man sagen. Absolut. Ja, absolut. Ich meine, das muss man ja auch sagen, wenn man Rationale als Haus hat, das auch zu tun, dann, dann ist das ja super. Und es gibt ja, wie du sagtest, das sind häufig ja große Häuser, wo es auch OBS-Teams gibt, wo sich Menschen damit auseinandersetzen. Und wenn das so, wie bei euch jetzt so gehandhabt wird, finde ich das auch total vernünftig. Bei uns, genau, sieht die Welt anders aus und deshalb finde ich das auch gut, wenn sich Leute zusammensetzen und sich da Gedanken drum machen.
Super, jetzt haben wir die Theorie besprochen. Vielleicht gehen wir jetzt einmal zu einem Fallbeispiel, oder? Dann wird es vielleicht noch ein bisschen praktischer.
Ja, total gerne. Soll ich mal starten mit so einem typischen Patienten, den wir nicht selten betreuen?
Super, wen hast du mitgebracht?
Ja, in der Hämatologie behandeln wir ja gerade im stationären Setting vor allem akute Leukämien, teilweise auch chronische Leukämien, Lymphome, autologe Stammzelltransplantation, allogene Stammzelltransplantation. Und so der typische Hochrisikopatient mit einer febrilen Neutropenie ist ein Patient mit einer akuten Leukämie, also zum Beispiel einer akuten lymphoblastischen Leukämie oder einer akuten myeloischen Leukämie, der eine Induktionstherapie erhalten hat, also um die erste Remission der Erkrankung zu induzieren mit einer in der Regel intensiven Kombinationschemotherapie. Und das sind eben diese Patienten, denen man kein G-CSF als Prophylaxe geben kann, weil man eben Sorge hat, dass man ja damit eher die Leukämie stimuliert als jetzt die schützenden Neutrophilen, sodass man bei denen eben eine lange erwartete Neutropeniedauer hat. Wenn die dann auffiebern, dann gehen wir nach der besagten Diagnostik vor und ja, haben das alles gemacht. Der Patient erhält beispielsweise jetzt Piperacillin Tazobactam und entwickelt aber schon so ein bisschen Atemnot, ein bisschen Husten. Da hatten wir auch schon erwähnt, dass die CT-Bildgebung eher großzügig gefahren wird. Wir würden die ohnehin empfehlen, wenn der Patient nach 3 Tagen nicht auf die empirische Therapie anspricht. Das heißt, wenn er entweder weiter fiebert oder erneut auffiebern würde oder wenn man eben klinisch den Eindruck hat, dass irgendwas in die falsche Richtung geht, dann würden wir das CT-Thorax sowieso machen. Jetzt sagen wir mal, dass wir es bei unseren Patienten gemacht haben, weil er eben auch zusätzlich als klinischen Fokus schon respiratorische Symptomatik hatte. Und nicht selten sehen wir irgendwelche Infiltrate bei diesen Patienten, in der Regel atypische Infiltrate, oft auch Infiltrate, die Radiologen gar nicht so gut weiter differenzieren können. Also man kann das ja schon so ein bisschen einordnen. Ja, und Till, du hattest es schon kurz erwähnt. Eigentlich ist es so, sobald man da irgendein Infiltrat hat, auch wenn es vielleicht nur ein paar kleine noduläre Herde sind, man greift großzügig dazu, die Patienten dann zu bronchoskopieren und zu lavagieren, um da eben eine gezielte Erregerdiagnostik machen zu können. Wenn das jetzt Infiltrate sind, die für eine atypische Pneumonie sprechen, kann man sich dann eben überlegen, ob man die antiinfektive Therapie erweitert. Wenn das jetzt Milchglasinfiltrate sind, die irgendwie sehr typisch wären, oder eben wenn das pilztypische Infiltrate wären, also zum Beispiel so ein noduläres Infiltrat mit einem Halo außenrum oder vielleicht auch eine kleine Kaverne, dann würde man eben diese BAL anstreben und je nach klinischem Zustand des Patienten möglicherweise auch schon empirisch mit einem Antimykotikum behandeln. Zusätzlich möchte ich jetzt einmal noch kurz die Biomarker erwähnen, die wir jetzt für die Pilzdiagnostik zur Verfügung haben. Die können ja schon wertvoll sein. Also es gibt ja das Aspergillus-Antigen im Serum, das Galactomannan, was ja ein Zellwandbestandteil von vor allem Schimmelpilzen ist. Und das ist gerade bei neutropenischen Patienten, wo die Pilze ja mitunter eine Angioinvasion in der Lunge machen können, dann eben auch im Blut nachweisbar. Und das hat man meistens doch etwas schneller als die BAL mit der entsprechenden Kultur und so weiter. Deswegen ist das was man da mit dazu machen würde beim Patienten mit einem atypischen Infiltrat. Ja, und die empirische antimykotische Therapie, die richtet sich so ein bisschen danach, ob der Patient eine Prophylaxe hatte oder nicht. Und die Prophylaxe ist bei wenigen Patienten wirklich fester Bestandteil, aber gerade bei der AML haben die Patienten schon eine Triazolprophylaxe, meistens mit Posaconazol, sodass man, wenn man davon ausgeht, dass es sich hier um eine Durchbruchsmykose unter der Prophylaxe handelt, die Therapie umstellen würde. Da würde man dann eher schon zum Beispiel zum Ambisome greifen. Das ist ja ein Medikament, was wir echt nicht so oft einsetzen, aber bei Patienten mit Pilzpneumonien, die eben durch Schimmelpilze dann ausgelöst werden, wäre das ja, zugelassen und auch die Therapie der Wahl, aber schon eher idealerweise, wenn man die Diagnostik schon gefahren hat. Die Pilzkulturen bleiben ja oft negativ, wenn die Patienten schon unter einer breitwirksamen antimykotischen Therapie stehen.
Ja. Eine kurze Rückfrage noch zum Galactomannan. Das heißt, ihr würdet es sowohl im Serum bestimmen als auch in der BAL. Ja. Es gibt ja, glaube ich, Evidenz jetzt nicht speziell von onkologischen Patienten, aber dass sozusagen die Sensitivität deutlich besser ist in der BAL eigentlich, ne, als im Serum. Aber wie du schon gesagt hast, die ist die irrationale wahrscheinlich, dass es schneller verfügbar ist im Serum.
Ja, genau, ja, das hat man ja schnell mit abgenommen, aber genau richtig, also auch in der BAL wird man es auf jeden Fall machen. Da gibt's zwar schon Cut-offs, die sind auch ein bisschen Labor- oder Assay-abhängig, aber da muss man ja auch sagen, es ist ja einfach nur ein kleines Teil in der diagnostischen Toolbox, die man sozusagen hat, und wenn da irgendwas in die Richtung Pilz zeigt, da kann man sich dann schon dran orientieren. Man muss ja echt dann immer kombiniert arbeiten, sowohl diagnostisch als auch therapeutisch bei solchen Hochrisikopatienten. Ja, ja.
Okay, wie ist es denn jetzt bei unserem Patienten weitergegangen? Wir haben jetzt das Thorax-CT gemacht und da waren unspezifische Infiltrate zu sehen, richtig?
Genau. Bei unserem Patienten hat man im CT-Thorax dann unspezifische Infiltrate gesehen. Nach genauerer Durchsicht waren da schon noduläre Infiltrate mit einem umgebenden Halo zu sehen. Also Halo ist ja so eine Aufhellung um eine noduläre Konsolidierung, die ja schon ein sehr pilztypisches Zeichen wäre, aufgrund der Tatsache, dass gerade Schimmelpilze gewebsinvasiv wachsen, und ja, das CT-grafische Korrelat dieses Halos ist quasi die Angioinvasion, also Mikrohämorrhagien, die man da eben sehen kann, und das ist doch schon ein Hinweis auf eine invasiv wachsende Mykose, sodass man bei diesem Patienten dann umgehend die BAL durchgeführt hat mit der Gewinnung von dem Galactomannan aus der BAL, was leicht positiv war, plus einer Pilzkultur. Und da wurde dann erwartungsgemäß Aspergillus fumigatus nachgewiesen. Der Patient wurde aufgrund dieses sehr typischen Bildgebungsbefundes und des Nichtansprechens auf die breite antibiotische Therapie plus der Tatsache, dass er ja eine akute Leukämie hatte, umgestellt auf liposomales Amphotericin B. Und ja, und dann hat man den Aspergillus fumigatus, der da kulturell gewachsen ist, dann auch Resistenz getestet. Was man jetzt vielleicht dazu sagen kann, Azolresistenzen sind sehr selten. Meistens gibt es andere Gründe für Durchbruchsmykosen unter der Azolprophylaxe, vielleicht ein nicht ausreichender Spiegel der Azole oder eine nicht ausreichende Resorption, gerade wenn die Patienten irgendwie intestinale Mukositis haben. Also da gibt es viele Faktoren zu beachten. Aber bei diesen Patienten war es letztlich eine Durchbruchsmykose und man hat den Patienten dann auf Ambisom, also liposomales Amphotericin B, umgestellt, damit behandelt. Da hat er dann auch erstmal gut drauf angesprochen und man konnte im Verlauf dann auch wieder auf eine orale Therapie mit Azol umstellen, weil es da eigentlich kein Hinweis für eine Azolresistenz in der Resistenztestung gab.
Super. Was hat man denn mit dem Antibiotikum gemacht?
Das ist immer schwierig, ne? Da kommen wir, glaube ich, gleich auch noch drauf zu sprechen, ob man dann das Antibiotikum absetzt, weil man hat ja irgendeinen Erreger, ne? Ich glaube, da würde ich mich so verhalten, wie man es generell mit der empirischen antiinfektiven Therapie machen würde. Da gibt es ja mittlerweile auch ganz gute Studien zu. Also da kommen wir dann gleich noch drauf auf die Therapiedauer der empirischen antibiotischen Therapie bei der febrilen Neutropenie. Sibylle, vielleicht möchtest du uns dazu noch was sagen?
Ja, genau. Ich habe auch eine Patientin mitgebracht, junge Frau mit einer Erstdiagnose von einer akuten Leukämie, die jetzt in der Induktionstherapie ist. Und bei denen wissen wir ja auch, dass die wirklich lange, viele Tage in Aplasie gehen. Und genau, jetzt fiebert die Patientin auf und hat so gesehen jetzt erstmal gar kein klinisches Korrelat. Wir haben natürlich Blutkulturen abgenommen, sowohl pulmonal als auch abdominell, alles unauffällig, keine Dysurie. Und genau, erstmal jetzt empirische Therapie mit Piptazan, wie gesagt, und die Patientin hat dann noch ein zweites Mal aufgefiebert. Das war allerdings eben noch unter der Therapie. Das kann auch manchmal chemoassoziiert sein und die Blutkulturen sind steril geblieben, sodass wir letztlich auch da jetzt ein Fuo hatten und dann erstmal weiter behandelt haben. Und dann stellt sich aber natürlich die Frage, wenn die Patienten dann nicht mehr auffiebern, wie man denn dann weitermacht und wann man das Antibiotikum absetzt. Und das hat sich in den letzten Jahren schon nochmal so ein bisschen geändert, weil man früher teilweise wirklich behandelt hat, bis die Neutropenie zu Ende war. Und das sehen wir inzwischen doch ein bisschen anders. Und sagen eigentlich, wenn die Patienten, wenn es wirklich keinen Erregernachweis gibt, wenn die klinisch stabil sind, wenn es auch sonst in der klinischen Untersuchung keine Auffälligkeiten gibt, dass wir dann eigentlich nach ja ungefähr 3 Tagen das Antibiotikum auch doch absetzen können. Und genau dazu gibt es zwei Studien, die in den letzten Jahren auch durchgeführt wurden, können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Und das ist, glaube ich, insgesamt für das gesamte Management der Neutropenie oder des Fiebers und Neutropenie schon echt eine gute Änderung, weil natürlich durch eine verlängerte Therapie auch Resistenzen kommen und das ganze Mikrobiom durcheinander gebracht wird. Und die Patienten ja in der Regel auch nicht nur einmal ein Antibiotikum sehen im Verlauf ihrer Therapie, ne?
Ja, das ist echt super spannend. Und würdet ihr die denn dann auf eine Prophylaxe, also Antibiotika-Prophylaxe dann setzen? Also irgendwie Flüchenlun? Ihr hattet vorhin schon mal gesagt, das ist so ein bisschen aus der Mode gekommen. Also die würde man dann einfach komplett absetzen, kein Antibiotikum mehr, außer die Prophylaxen, die anderen sozusagen.
Genau, also die bekommen in der Regel halt schon natürlich Cotrim-Prophylaxe wöchentlich, ne? Das kriegen die schon fest, aber die kriegen ansonsten keine Antibiotika-Prophylaxe. Man muss natürlich auch sagen, dass die PatientInnen bei uns dann in der Regel schon auch für die Aplasie stationär bleiben. Ja. In anderen Ländern wird das ja inzwischen anders gehandelt, aber wir bekommen ja dann mit, wenn die wieder fiebern, und deshalb gibt es da jetzt bei uns erstmal keine weitere Prophylaxe. Nee.
Spannend. Wisst ihr, wieso die, also wird das so in Deutschland weit auch so gehandhabt? Also das ist ja schon wenn ich mir mal unser Zentrum angucke, wir sind da, glaube ich, noch sehr konservativ. Also hat sich das schon durchgesetzt, tatsächlich dieses sehr progressive Vorgehen, oder könnt ihr nur von eurem Zentrum jetzt wahrscheinlich berichten?
Ne? Also ich glaube, auch bei uns ist es nicht in jedem Fall so, weil dann fühlt man sich auch nicht so gut, das abzusetzen, aber wir versuchen es zu kultivieren, sozusagen, diesen Ansatz. Ich glaube nicht, dass es sich schon überall durchgesetzt hat, muss ich sagen.
Ja, das stimmt. Ich meine, man muss auch wirklich sagen, wir haben ja zum Beispiel auch einmal die Woche bei uns auf der hämato-onkologischen Normalstation eine infektiologische Visite, wo sowas manchmal auch mit unter die Lupe genommen wird. Und wenn man das dann in der Gruppe diskutiert, traut man sich manchmal auch eher, das einfach mal zu machen und zu gucken. Und ne, je mehr Expertise da ist und je mehr man es diskutiert, desto wohler fühlt man sich manchmal dann doch auch mit den Entscheidungen. Auch wenn man, wie Janik gesagt hat, ne, man weiß eigentlich, wie die Datenlage ist, aber der einzelne Patient oder die einzelne Patientin, die vor einem sitzt, ist dann im Zweifel trotzdem immer noch mal eine besondere Situation. Ne? Das sind einfach schon insgesamt kranke Patienten, das darf man nicht vergessen.
Ja, absolut.
Ja, vielleicht können wir jetzt auch noch mal einmal zurückkommen auf das erste Fallbeispiel. Wenn wir jetzt wir haben einen pulmonalen Fokus und haben einen Pilzerreger gefunden, den wir jetzt auch therapieren. Wie lange machen wir denn da jetzt noch die empirische Antibiotikatherapie weiter, oder machen wir sie überhaupt weiter? Und wie verhält es sich nicht nur bei pulmonalen Fozi, sondern auch bei zum Beispiel einem abdominellen Fokus? Und gibt es da Unterschiede?
Super Frage. Da zu diesem speziellen Fall, also quasi diese Kombinationstherapie, wenn man einen Erregernachweis hat. Normalerweise sind wir ja so in der Infektiologie, wir haben einen Erregernachweis, den können wir gezielt behandeln. Dann braucht man eigentlich keine parallele empirische Therapie. Hier würde ich es so handhaben, dass der Patient, solange er eben noch fiebert, solange es ihm schlecht geht oder gerade wenn er instabil ist, obwohl ich weiß, dass er vielleicht eine pulmonale Mykose hat, würde ich die empirische Therapie nach diesem Standard, wie Sibylle gerade gesagt hat, würde ich die belassen. Und das kann natürlich sein, dass das Fieber auch wirklich nur durch die pulmonale Mykose kommt, aber wenn der Patient in tiefer Neutropenie ist, hat er ja weiterhin ein Risiko, doch eine Blutstrominfektion zu entwickeln. Also für diesen individuellen Fall würde ich versuchen, täglich dran zu denken, ob man das Antibiotikum absetzen kann. Aber wenn da was gegenspricht, beziehungsweise wenn der Patient noch weiter fiebert, noch in Neutropenie ist, würde ich da so rangehen.
Ich wollte so ein bisschen auf den Punkt hinaus, dass der Ort des Infektionsfokus natürlich auch eine Rolle spielt, ne? Weil insbesondere die abdominellen Infektionsfozi, da wissen wir einfach, dass die häufig polymikrobiell sind und dass das, glaube ich, vielleicht nochmal, wenn wir jetzt wie in dem ersten Fallbeispiel nur einen reinen Lungenfokus haben, das könnte vielleicht noch ein Argument sein, dass man sich ein bisschen früher traut, zum Beispiel auch den Rest der Therapie vielleicht zu verschmälern.
Ja, das ist tatsächlich auch was wir jetzt in dem Behandlungsstandard zur febrilen Neutropenie, den man übrigens auch über Onkopedia und die Seite der AGIAO bekommen kann, so verankert haben, dass man bei einem abdominellen Fokus, selbst wenn man einen Erreger irgendwo nachgewiesen hat, wenn der Fokus eindeutig abdominell ist, dass man dann zum Beispiel das Meropenem, was man ja empirisch schon deswegen eingesetzt hat, dann auch weitergeben sollte. Aus diesem Grund, so wie du sagst.
Super.
Aber insgesamt stimme ich dir dazu, natürlich zu, Till. Das ist, also die haben ja häufig auch abdominelle Foki, also gerade durch die Mukositis und der ganze, sage ich mal, Magen-Darm-Trakt ist durch die Schleimhautaffektion ja schon in der Regel sehr vulnerabel. Und da sind wir, wenn das auch der Fokus ist, sagen wir mal eine neutropene Colitis beispielsweise, da sind wir viel großzügiger. Also wenn wir da erstmal keinen Erregernachweis haben, auch da, also mindestens eine Woche behandeln wir da, wenn nicht eher auch 10 Tage, natürlich abhängig von der Klinik dann auch ein bisschen und wie sich das Fieber entwickelt, ne? Aber wenn man da im Zweifel auch einen Erregernachweis hat, dann ist man da schon, sag ich mal, eher auch mal bei 10 bis 14 Tagen. Und da spielen dann auch noch an, da spielt natürlich auch dann schon eine Rolle, wie sich die Neutrophilen erholen, wie sich's entwickelt. Auch bei einer neutropenen Colitis muss man schon halt echt gucken, ne, wenn das jetzt klinisch nicht besser wird, wenn sich die Neutrophilen erholen, zum Beispiel, ob sich nicht doch ein Abszess bildet. Also da, ja, gibt's sicherlich einige Faktoren, die in die Dauer dann mit reinspielen. Und auch da lohnt sich das, glaube ich, immer in größerer Runde zu diskutieren. Gerade bei PatientInnen, die, ja, wo sich die Klinik nicht unbedingt bessert. Das muss man schon engmaschig kontrollieren. Ja.
Super.
Super. Und wir sind jetzt gerade so ein bisschen auf Infektionen mit Fokus. Aber wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu der febrilen Neutropenie, ihr hattet ja schon mal so 1-2 Studien erwähnt, die jetzt tatsächlich nochmal diese Therapiedauer und vielleicht auch Absetzen diskutiert haben. Könnt ihr da noch kurz was zu sagen? Was waren das für Studien? Was waren das für Patienten? Was ist rausgekommen?
Ich kann ja vielleicht mal es gibt 2 Studien. Janik, ich kann ja mit der einen anfangen und du ergänzt um die andere.
Ja.
Genau. Das eine ist eine Studie, die im Lancet jetzt veröffentlicht wurde aus Spanien. Und die haben sich letztlich angeguckt, also das Ziel war, sich anzugucken, ob eine Beendigung einer empirischen Antibiotikatherapie, die nur auf klinischer Erholung und Fieberfreiheit basiert, genauso sicher ist, wie wenn man eben länger therapiert. Und die haben sich insgesamt 157 Fieberepisoden angeguckt. Es war eine randomisierte Studie an verschiedenen Zentren in Spanien. Und letztlich gab es dann diese Experimentalgruppe, wo man sich den Stopp der empirischen Therapie nach Minimum 72 Stunden Fieberfreiheit angeguckt hat. Und in der Kontrollgruppe wurde es bis zur Erholung der Neutrophilen gemacht. Und man hat tatsächlich gesehen, dass die Experimentalgruppe erstmal mehr antibiotikafreie Tage hatte, also 16 versus 13 in der anderen Gruppe, weniger schwere Nebenwirkungen. Und es gab zwar in beiden Gruppen Todesfälle, die waren aber ja nicht durch schwere Infektionen verursacht. Und deshalb hat man quasi das Fazit daraus gezogen, dass bei stabilen, also klinisch stabilen Patientinnen in Neutropenie tatsächlich nach 72 Stunden Fieberfreiheit und klinischer Erholung die Therapie beendet werden kann, auch wenn die Neutropenie persistiert.
Das ist doch super. Und das ist ja auch vielleicht gut erklärlich oder merkbar damit, dass wir halt ja nicht die Neutropenie per se mit einem Antibiotikum behandeln, sondern dass wir sozusagen ein klinisches Bild, wie zum Beispiel Fieber 1 ist, damit behandeln. Ne?
Ja. Ja, genau. Also das ist auch eine Studie, die ist jetzt ja noch gar nicht so alt. Also das hat man sich jetzt von, ich glaube, 2012 bis 2016 haben die rekrutiert. Und gut, bis das dann veröffentlicht wird, dauert das natürlich immer so ein bisschen. Aber es ist schon echt eine Studie, die, würde ich sagen, die klinische Praxis schon verändert oder zumindest einem wirklich was Handfestes auch mitgibt als Kliniker. Und um eben ja eine Begründung zu haben, wie man vorgeht. Ne? Das ist schon eine coole Studie gewesen, finde ich.
Super. Und dann gab es noch eine ein bisschen neuer aus dem Jahr 2022, Janik. Was war das für eine?
Genau, das ist auch in Lancet Hematology veröffentlicht worden von den Kollegen aus Holland, die ja da auch sehr aktiv sind. Das war jetzt im Gegensatz zu der spanischen Studie, die Sibylle gerade vorgestellt hat, eine Nicht-Unterlegenheitsstudie im Open Label mit kurzer gegen lange Behandlung mit Carbapenem bei Patienten mit nach Hochrisiko febrile Neutropenie, also die, über die wir jetzt wirklich gesprochen haben, so hämatologische Patienten. Und die haben eben verglichen, ob eine kurze Behandlung mit einem Carbapenem, Imipenem oder Meropenem wurden hier gewählt. Und kurze Behandlung war 3 Tage nach Fieberepisode, egal was sonst für Faktoren präsent waren, versus lange Therapie. In der Gruppe wurde die empirische Therapie fortgeführt, bis die Patienten mindestens 5 Tage fieberfrei waren oder eben die Neutrophilen erholt waren, eins von beidem, also wieder regeneriert waren. Und ja, das war eine Studie, in die 281 Patienten eingeschlossen wurden. Und der primäre Endpunkt war so ein Composite Endpoint, definiert als Therapieversagen im Sinne von einem Fieberrezidiv. In diesem Zeitraum der Therapie in einer carbapenem-sensiblen Infektion einen septischen Schock, respiratorischen Versagen oder Tod. Also relativ schwierig zu definieren, muss ich sagen. Gar nicht so leichtes Studiendesign. Und die Ergebnisse haben dann eben gezeigt, dass ein Therapieversagen, also dieser Composite Endpoint, trat in 19% der Patienten in der kurzen Therapiegruppe auf, gegen 15% in der langen Therapiegruppe. Das war nicht signifikant, obwohl es ja numerisch doch einen kleinen Unterschied gab, aber so wurde die Nichtunterlegenheit gezeigt. Die haben sich natürlich auch angeschaut, wie häufig jetzt schwere Nebenwirkungen aufgetreten sind, also im Sinne von SAEs. Das waren auch ein paar mehr in der kurzen Therapiegruppe, aber es war auch nicht signifikant. Also das waren vor allem SAEs, die Rehospitalisierung beinhaltet haben. Und bei der Sterblichkeit war es auch hier so, genauso wie in der spanischen Studie, die Sibylle gerade vorgestellt hatte, dass zwar mehr Patienten in der kurzen Therapiegruppe gestorben sind, allerdings eben auch an Erkrankungen oder Erregern oder an ihrer Grunderkrankung, das jetzt gar nichts mit dieser empirischen antibiotischen Therapie zu tun hatte, muss man sagen, bis auf einen Fall, der eine Enterokokken-Sepsis hatte, genau. Und es gab keine Todesfälle durch carbapenem-resistente Erreger, das ist vielleicht auch ganz wichtig zu sagen. Das ist ja eine verhältnismäßig große Studie, muss man sagen, also mit einer dreistelligen Patientenzahl, sodass man sagen muss, dass das schon ernst zu nehmen ist und dass auch hier die Konklusion der Autoren war, dass ein frühes Absetzen, also 72 Stunden nach Fieberfreiheit, sicher ist, ohne ein erhöhtes Risiko für ein Therapieversagen.
Okay, super. Also das fand ich, habe ich auch wieder viel gelernt jetzt ehrlicherweise. Und jetzt nochmal vielleicht zum Schluss oder vielleicht, nee, noch nicht ganz zum Schluss. Kann man denn irgendwas tun, Prävention von Fieber? Also wie ist das so mit Stimulationsfaktoren? Stelle ich mir bei hämatologischen Patienten jetzt vielleicht ein bisschen schwierig auch vor. Ihr hattet schon ein bisschen kurz über Prophylaxen gesprochen. Müssen diese Patienten irgendwie geimpft werden vorher, nachher? Häufig sind es ja auch akute Erkrankungen. Könnt ihr dazu nochmal kurz was sagen oder... Ist wahrscheinlich auch kurz nicht so gut zu machen.
Ja, schwierig, das jetzt kurz zu fassen. Es gibt ja jedes dieser Themen eine eigene Leitlinie. Und tatsächlich sind die antimykotische Prophylaxe, die ist ja jetzt kürzlich quasi neu veröffentlicht worden. Und die geht sowohl die GCSF als auch die Impfleitlinie sind gerade an der Revision. Also die werden gerade nochmal dieses Jahr überarbeitet. Genau, weil es halt einfach Themenkomplexe sind, wo es sich lohnt, auch eine eigene Leitlinie wirklich für zu schreiben, weil es da einfach viele verschiedene Subfragestellungen gibt. Vielleicht zu antibiotischen und Prophylaxe und antimykotischen Prophylaxe, also das mit den Antibiotika ist man wirklich inzwischen extrem zurückhaltend. Es gibt einige Chemotherapieprotokolle, die es immer noch drin haben, aber auch das wird inzwischen diskutiert, muss man sagen. Und es gibt vielleicht einzelne Settings, wo man jemanden da nach Hause schickt mit mit einer Prophylaxe, das machen wir in Ausnahmen wirklich. Und ansonsten eine standardantibiotische Prophylaxe wird nur noch in wenigen Fällen empfohlen, jedenfalls nicht flächendeckend zur antimykotischen Prophylaxe. Janik, kannst du vielleicht einmal was sagen?
Die antimykotische Prophylaxe ist ja wirklich nur für so Hochrisikopatienten überhaupt empfohlen, die mindestens eine 7 Tage Neutropeniedauer haben, also eigentlich nur für akute Leukämien und selbst da wird es nicht mal bei allen durchgeführt, man würde halt prinzipiell dann Azol empfehlen, ein Breitspektrum Triazol, also zum Beispiel Posaconazol. Patienten, die eine AML haben, macht man das eigentlich standardmäßig, auch relativ egal, welches Therapieregime die bekommen. Die werden ja auch immer diverser und da gibt es auch viele gezielte Therapien, die gar nicht mehr so intensive Chemotherapieregime wie früher sind und auch für ältere Patienten geeignet sind, dass man die behandeln kann. Aber trotzdem ist man da noch relativ großzügig mit einer Azolprophylaxe. Bei der ALL ist man da eher zurückhaltend, weil da häufig als Medikament Vincristin eingesetzt wird, auch nach wie vor trotz neuerer Therapieoptionen. Und das interagiert halt sehr stark mit den Azolen, sodass man hier gar nicht unbedingt eine Prophylaxe machen würde.
Macht eine Wirkverstärkung von dem Winker, ne? Also sozusagen mehr Tox, das ist die Gefahr.
Genau. Also die Azole sind ja alle mindestens mal moderate und oft auch starke CYP3A4-Inhibitoren und dadurch kommt es dazu eine Wirkverstärkung. Deswegen sind es jetzt auch nicht unbedingt die beliebtesten Medikamente. Da kann man neben der reinen Prophylaxe auch zum Beispiel ein aktives Monitoring machen und dann eine präemptive Therapie. Also das sind Patienten, wenn man die stationär behandelt, könnte man da zum Beispiel engmaschig auch ein Serum Galactomannan bestimmen. Und wenn das ansteigt, dann eben ein entsprechendes Workup auf eine Mykose starten und präemptiv behandeln, also gar nicht empirisch, sondern präemptiv. Und dann natürlich Patienten, die eine allogene Stammzelltransplantation bekommen, die haben auch standardmäßig eine Pilzprophylaxe. Das kommt so ein bisschen drauf an, wie hoch die Inzidenz an Schimmelpilzinfektion ist, ob man da dann auch ein schimmelpilzwirksames Azol wie Prosaconazol wählt oder ob man nur eine Candida-aktive Prophylaxe nimmt wie Fluconazol. Genau. Was ich vielleicht noch hier anfügen darf, man vergisst manchmal bei Patienten mit einer prolongierten Neutropenie zum Beispiel, was wir jetzt immer mehr sehen, sind doch so ein paar Patienten, die nach einer KT-Zelltherapie, die wir häufiger einsetzen, so ein Immune Effector Cell Associated Hematotoxicity Syndrome bekommen, also die einfach prolongiert regenerieren und dann oft auch langzeitneutropenisch sind. Die haben dann nicht null Neutrophile, sondern sind eher welche von denen, die wir am Anfang erwähnt haben, die vielleicht doch immer noch so 200, 300, 400, 500 Neutrophile haben, aber die haben natürlich trotzdem auch ein Risiko, wenn das über Wochen anhält, eine Mykose zu entwickeln. Da sollte man im Kopf behalten, dass man denen schon auch eine Prophylaxe geben kann. Das wäre zumindest dann auch in Label aufgrund der Neutropeniedauer, und aber da haben wir eben noch keine Daten, ob die Patienten wirklich davon profitieren und wie hoch da eigentlich auch überhaupt die Inzidenz von Mykosen ist. Das war jetzt relativ lang, ne? Aber haben wir ja gedroht, dass es nicht so ist.
Ein wichtiges Thema.
Absolut. Und für die Impfung verweisen wir dann auf die zu überarbeitenden Leitlinien.
Ich glaube, ja, vielleicht kann ich nur zwei, drei Sätze zum Impfen sagen, weil es mir am Herzen liegt.
Ja.
Also es ist, ihr hattet das ja schon gesagt, ich meine, es sind jetzt gerade bei den akuten Leukämien ist man natürlich jetzt nicht immer unbedingt in der Situation, dass man noch viel Zeit hätte, da jetzt den Impfstatus aufzufrischen. Aber es gibt halt schon auch PatientInnen, gerade die mit den soliden Tumoren oder auch bestimmte Lymphome, wo es halt sich die Diagnostik über, was weiß ich, 2, 3 Wochen, mal 4 Wochen sogar auch zieht. Und wo man schon, wenn man den Verdacht hat, finde ich auch dran denken sollte, da mal einmal ins Impfbuch reinzugucken und dann eben zu gucken, ob es da was aufzufrischen gibt. Weil man sieht halt schon, und das ist leider ein etwas erschreckender Trend, dass die Impfraten in ganz vielen Bereichen immer weiter runtergehen. Und da sehe ich uns als behandelnde Ärztin schon auch in der, sag ich mal, da sich die Aufgabe bei uns, das mit auf dem Schirm zu behalten und dann halt auch, was die saisonalen Impfungen betrifft, immer eher großzügiger zu impfen, weil die vergangene Saison haben wir schon auch viele echt schwere Virusinfektionen gesehen. Das ist jetzt natürlich nicht der Klassiker, den wir heute hier besprochen haben mit fibrillarer Neutropenie, aber natürlich können auch Virusinfektionen eine Rolle spielen und so eine Influenza-Pneumonie, die will man den PatientInnen, über die wir heute gesprochen haben, wirklich auch nicht unbedingt zumuten. Und von daher ist es, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, glaube ich, generell was wir auf dem Schirm haben sollten und was man in manchen Settings eben doch auch vor Therapiebeginn machen kann. Und es spricht auch nichts dagegen, unter einer Therapie gegen saisonale Viren zu impfen. Genau.
Nee, das finde ich nämlich, also das ist ja mein besonderes Steckenpferd, diese armen PatientInnen, die immer im Krankenhaus liegen und dann irgendwie ihre Impfung beim Hausarzt irgendwie verpassen. Ne? Also ich glaube, da muss man wirklich, gerade wenn das so längere Aufenthalte sind, dass man die einfach, wenn die halt in der Saison der Grippe da im Krankenhaus liegen, dass man die einfach impft, ne? Ja. Weil das ist ja wirklich auch als nosokomiale Gefahr echt absolut signifikant. Ne?
Ja, ja. Genau. Es ist in Deutschland, aber habe ich das Gefühl, in der Praxis, es ist ein dickes Brett. Also das Brett bei stationären Patientinnen. Es fängt schon beim Administrativen an, aber boah, es ist tough. Aber klar, ich sehe es genauso. Die Evidenz ist echt, echt gut dafür. Oder es ist wichtig eigentlich, dass wir es machen.
Ja, dazu kann man vielleicht sagen, weil es passt jetzt auch wieder zur fibrillen Neutropenie, also gerade so die Virusinfekte, die Sibylle jetzt gesagt hat, also bei Covid war es ja ganz ausgeprägt, aber auch bei RSV sehen wir das, diese hämatologischen Patienten, die haben einfach ein prolongiertes Shedding, ne? Die haben immer wieder diesen Virusnachweis, das benachteiligt die ja auch, die sind isoliert, die kommen an ihre Diagnostik oder sonstige Untersuchungen deswegen schlechter. Und die fiebern auch immer mal wieder deswegen, so on-off. Und dann kriegen die auch immer wieder eine empirische antibiotische Therapie reingeknallt, obwohl die vielleicht einfach immer noch ein bisschen RSV-Nachweis haben nach 3 Wochen oder 4 oder noch länger. Und deswegen, das kann man alles vermeiden, zumindest bei einigen oder vielleicht sogar vielen, wenn man die impft.
Super, ein schönes Schlusswort. Und aber bevor wir zu der letzten Kategorie kommen, habe ich mir gerade gedacht, fände ich das voll gut, weil es so ein komplexes Thema war, wenn wir gemeinsam so eine Art Recap-Brainstorming versuchen würden. Also wenn wir versuchen würden, jetzt in 1-2 Minuten die wichtigsten Punkte, die wir heute besprochen haben, nochmal zu erwähnen.
Gute Idee.
Ich fange mal an mit der Definition von FUO und Neutropenie. Wir hatten gesagt, Neutropenie sind weniger als 500 pro Mikroliter. Das ist der Grenzwert. Und FUO ist eben nicht das infektiologische FUO, was über 3 Wochen halten muss, sondern wir meinen hier Fieber ohne erkennbare Infektionsquelle, obwohl wir eine gute initiale Diagnostik gemacht haben.
Wir unterscheiden bei diesen PatientInnen danach, wie lange die in Orthopänie gehen. Also das spielt für die Risikokonstellation eben eine entscheidende Rolle, nämlich ob die Orthopänie zu erwarten oder zu erwartendermaßen unter 7 Tage ist oder ob es eben länger als 7 Tage anhält. Und danach stratifizieren wir dann eben auch, wie wir die PatientInnen insgesamt behandeln. Und ergänzend gibt es den MASC-Score. Den hatten wir ja vorhin schon, glaube ich, ausführlich. Aber letztlich kann man sich merken, dass die meisten PatientInnen stationär behandelt werden müssen und nur in Ausnahmen dann ambulant behandelt wird.
Was die Diagnostik angeht, untersuchen wir die Patienten sehr, sehr, sehr gründlich von Kopf bis Fuß, schauen uns auch die Haut an, schauen uns die Schleimhäute an, achten auch auf eher kleinere Symptome, denn jedes Symptom kann eben auf den Fokus hindeuten und leiten davon ausgehend dann auch unsere Diagnostik, bei der wir eher großzügig sind. Als Basisdiagnostik asservieren wir immer mindestens zwei Paar Blutkulturen, wenn möglich oder wenn vorhanden auch aus einem zentralen Katheter bzw. einem Port. Und ja, weitere Diagnostik dann eben nach klinischer Symptomatik, eher großzügig mit einer CT-Bildgebung, insbesondere bei respiratorischen Syndromen. Wir behandeln die Patienten dann mit einem breitwirksamen Antibiotikum, bevorzugt jetzt in unserer Runde hier Piperacillin Tazobactam. Andere Medikamente wären auch möglich. Wenn die Patienten einen abdominellen Fokus haben, würde sich auch Meropenem als Erstlinientherapie eignen. Ansonsten bei Besiedlung mit multiresistenten Erregern keine standardmäßig empirische Therapie mit einem anderen Antibiotikum, außer bei MRSA mit Vancomycin, wenn es da eben eine entsprechende Besiedlung gibt. Und diese Therapie führen wir dann fort unter täglicher klinischer Reevaluation des Patienten.
Genau, was die Dauer der Therapie betrifft, müssen wir schon ein bisschen gucken, was der Fokus eigentlich am Ende ist. Wenn wir keinen Fokus haben und der Patient rasch entfiebert, dann kann man sich inzwischen, das haben ja die Studien, die wir vorgestellt haben, gezeigt, sich auch trauen, das noch vor Ende der Neutropenie wieder abzusetzen. Wenn wir aber einen Fokus haben, gerade bei den abdominellen Foci, dann muss man schon auch ein bisschen länger behandeln und auch da immer wieder regelmäßig reevaluieren, wie es dem Patienten geht, wie der klinische Zustand ist. Wenn der Patient weiter fiebert, das vielleicht noch, dann muss man eben gucken, ob es einen anderen Fokus gibt, den man bisher nicht gefunden hat. Also nach 3 Tagen Fieber oder Persistenz des Fiebers auch durchaus nochmal ein CT des Thorax machen, an Pilzinfektionen denken, an insgesamt atypische Infektionen, die man sonst vielleicht nicht auf dem Schirm hat.
Super. Vielen Dank. Ich glaube, das war doch eine comprehensive Episode dieses sehr komplexen Themas. Wahrscheinlich könnten wir noch 4 Stunden sitzen oder noch länger. Ja. Das ist total spannend. Genau, und dann kommen wir, glaube ich, jetzt zu unserer letzten Kategorie Fundstücke der Woche. Ich kann ja mal anfangen. Also ich habe tatsächlich eine App, die kennt ihr wahrscheinlich auch alle, aber ich habe tatsächlich heute mich mit einer Kollegin unterhalten, die kannte die noch nicht. Und ich dachte mir, da wir ja auch viele Zuhörer haben, die so am Anfang der Weiterbildung sind, schmeiße ich die hier nochmal ins Rennen. Und zwar ist das der Sanford Guide. Das ist eine amerikanische infektiologische App, die muss man auch leider mit ein bisschen Jahresbeitrag irgendwie bezahlen. Die ist sehr, also da geht's eine infektiologische App um Krankheiten, Medikamente, Erreger. Und was ich da, wofür ich die hauptsächlich nutze, ist, wenn ich irgendwie Antibiotika nachgucken möchte, sowas wie Halbwertszeit, Verteilungsvolumen, Gewebegängigkeit und so, das ist da alles total gut aufgeführt. Dosierung auch bei Niereninsuffizienz, das haben wir natürlich auch alles in unserer App. Aber ich finde die tatsächlich gerade so zum Nachschlagen sehr, sehr gut. Also gut investiert, ich glaube 23,99 € oder sowas im Jahr. Kann ich empfehlen.
Habe ich auch. Ja, ich habe etwas Musikalisches mitgebracht und zwar war ich auf einem Konzert und habe eine junge Band gesehen und die aus Thüringen kommt und die heißen Marmoré, also so ein bisschen wie Amoré mit so einem Akzent auf dem E hinten drauf und einem M vorne. Und genau, die machen so eine Mischung, wie ich würde sagen, aus so Neue Deutsche Welle und Punk. Und das hat mir sehr gut gefallen, war irgendwie ganz interessant. So, der Frontsänger hat so eine sehr prägnante Stimme, kannte ich noch nicht, fand ich gut.
Ah, das klingt ziemlich cool. Musik habe ich nicht dabei, aber ehrlich gesagt, mein Fundstück der Woche ist einfach Tour de France und Rennradfahren. Habe ich so lange nicht gemacht gerade und da hat mich irgendwie wieder richtig gehuckt und es ist einfach ein cooles sportliches Event. Ist einfach so groß und spektakulär und toll, sich dann auch nochmal mit Frankreich und der Tour und der Geografie und allem zu beschäftigen. Also das ist ganz kurz und knapp mein Fundstück gewesen.
Ja, ich lese gerade tatsächlich ein super spannendes Buch von Maya Göpel, das heißt Werte, ein Kompass für die Zukunft. Und Maya Göpel, vielleicht kennt die nicht jeder, weil die ist Gesellschaftswissenschaftlerin und ja, Nachhaltigkeitsexpertin. Und das Buch, ja, in dem Buch, sage ich mal, nimmt sie ein bisschen auseinander, welche grundlegenden Werte eigentlich unsere Gesellschaft prägen und beschreibt aber vor allem, warum wir sie in ihren Augen überdenken sollten, um die globalen Krisen, die wir halt gerade so, ja, die gerade so ongoing sind, bewältigen können. Und ich finde es wirklich eigentlich ganz spannend, wie sie so ja ihr Plädoyer für eine Rückbesinnung auf bestimmte Werte da beschreibt, also Verantwortung, Gerechtigkeit, Respekt gegenüber Mensch, aber halt auch Respekt gegenüber der Natur und ja so sehr gut in Worte fasst, finde ich, wie eben ein Überdenken dieser Werte zu einem gerechten und zukunftsfähigen Wandel unserer Gesellschaft beitragen können und finde es einfach total inspirierend, wie sie das so beschreibt und sehr eingängig und kann ich wirklich jedem empfehlen.
Wow.
Spannend.
Super.
Sehr gut. Dann, it's a wrap, würde ich sagen. Mhm. Vielen Dank, Sibylle und Jandik, dass ihr da wart.
Ja.
Und genau, Entschuldigung, ich muss kurz zur Abmoderation.
Alles gut.
Das musst du rausschneiden. Aber vielleicht sagen wir, verabschieden wir uns erstmal, ne? Ich mach nochmal. Ja, super. Also vielen Dank, Sibylle und Jandik, dass ihr da wart. Das war total cool. Und dann freuen wir uns. Vielleicht hören wir uns noch mal zu Impfungen oder Pilzen. Wir wissen es nicht. Bis dann.
Ja, cool. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat total Spaß gemacht. War schön, mit euch hier zu diskutieren und erörtern.
Ja, mir hat es auch großen Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt.
Ja, mir auch. Danke. Danke euch.
Wenn euch diese Folge des Infektsupports gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr uns auf den üblichen Streaming-Seiten bewertet. Wir werden unterstützt vom DZIF, dem Deutschen Zentrum für Infektionsforschung. Das DZIF macht aber keine inhaltlichen Vorgaben zu der Sendung. Wenn ihr deshalb Fragen, Anmerkungen oder Kritik habt, schreibt uns gerne an info@infektsupport.de oder an @infektsupport in den sozialen Netzwerken. Bis zum nächsten Mal.